Vielen Dank für die Einladung und für die Begrüßung. Ich bin gerne nach Wolfratshausen gekommen. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber es ließ sich einfach nicht anders einrichten. Wir sprechen über die nahe Wiederkunft Christi. Freut ihr euch darüber? Ist doch schön. Es ist etwas, worauf wir uns freuen können. Seit 150 Jahren verkündigen wir Adventisten, dass die Wiederkunft Christi nahe bevorsteht. Wie lange kann man das tun, ohne unglaubwürdig zu werden? Ich meine, wir wissen, dass einige selbst in unseren Reihen angefangen haben, das Thema zu vergeistigen oder zu ignorieren. Aber ich möchte in diesem Zusammenhang an den erfolglosesten Evangelisten aller Zeiten erinnern. Wurde gerade eben erwähnt, Noah. Der hat 120 Jahre lang das Weltende verkündigt, zur Buße aufgerufen. Ende des ersten Jahres hat er Bilanz gezogen, wie viele hatten sich bekehrt, wie viele waren in die Arche gekommen. Gut, Ellen White sagt, dass es einige gab, die dann aber zur Ruhe gelegt wurden. Aber als die Tür von Gott verschlossen wurde, waren es nur die 8 Familienmitglieder, die in die Arche gingen. Hat Noah deshalb seine Botschaft verändert? Hätte er ja machen können. Vielleicht ist meine Botschaft zu angstmachend. Vielleicht hätte er mal so ein Rockkonzert in der Arche veranstalten können, um die Schwellenangst zu nehmen, damit die Leute das, was sie gewöhnt sind, hören. Vielleicht wären sie dann eher gekommen. Hat er aber nicht. Er hat die Botschaft verkündigt. Er war Gott treu. Er hat sich nicht an den Menschen ausgerichtet, an der Zielgruppe, um die es ihm ging, sondern an der Botschaft und dem Gott, der diese Botschaft gegeben hat. Und was geschah? Ist das wahr geworden, was er verkündigt hat? Ja. Egal, wie viele Menschen die Botschaft angenommen haben am Ende. Daran sollten wir immer denken. Wenn ich manchmal mit Menschen spreche, die eigentlich auch an die Wiederkunft Christi glauben, dann höre ich: Ja, das kann aber auch noch 100 Jahre dauern. Unsere Großeltern haben auch schon gedacht, dass Christus bald wiederkommt. Woher nimmst du dann die Zuversicht, dass es jetzt wirklich bald soweit ist? Und das hat mich dann eigentlich dazu gebracht, dieses Thema etwas genauer zu bearbeiten, zu betrachten. Und deshalb der Titel: Das größere Bild, Zeichen der nahen Wiederkunft Christi in den letzten 20 Jahren. Manchmal müssen wir einen Schritt zurücktreten und uns fragen, was ist denn tatsächlich in allerletzter Zeit geschehen, das uns an die Erfüllung von vorhergesagter Prophetie erinnert. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, in Johannes 14, 2 und 3, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Unsere Hoffnung, unsere Erwartung der Wiederkunft Christi stützt sich auf eine klare Zusage Jesu Christi. Hier sehe ich keinen Spielraum für eine Vergeistlichung, eine symbolische Aussage. Das ist konkreter, klarer Text, der hier steht. Jesus hat gesagt, ich gehe jetzt, aber ich komme wieder. Und dann hole ich euch, damit ihr dort seid, wo ich bin. Ja, ich komme bald. Okay, dieser Text ist 2000 Jahre alt. Aber wir wissen, aufgrund der Zusagen, aufgrund der Zeichen, die er uns gegeben hat, dass er bald kommt. Ich sehe die Hinweise, die Zeichen der Zeit als, ja, wie soll ich sagen, einen Erfrischungsstand auf einem Marathonlauf. Ihr kennt das ja, die Marathonläufer, ja, Schweiß überströmt, laufen sie meistens in sengender Hitze und dann sind hier und da so Stände mit Bechern und Wasser drin. Und sie können hinlaufen und sich das Wasser über den Kopf gießen oder trinken. Und so ähnlich sehe ich die Zeichen der Zeit, dass sie uns auf dem Weg bis zur Wiederkunft Christi Mut machen, uns daran erinnern, du bist auf dem richtigen Weg, es dauert nicht mehr lange und hier ist eine Stärkung für deinen Glauben. Als Jesus mit seinen Jüngern auf den Tempel, auf die Stadt Jerusalem herunterblickte, kurz bevor er gekreuzigt wurde, sprach er davon, dass der Tempel zerstört werden wird. Er gibt eine Prophezeiung. Für die Jünger war das ein unglaubliches Ereignis und für sie war das gleichbedeutend mit der Wiederkunft Christi und mit dem Ende der Welt. Und Jesus klärt sie an der Stelle nicht auf. Sie fragen ihn, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Also auch sie fragen, sie bitten Jesus, sag uns, gib uns Orientierungspunkte, gib uns Meilensteine auf dem Weg dorthin, damit wir wissen, dass es wirklich geschieht und dass es bald geschieht. Und wir merken an der Aussage, an der Antwort, die Jesus gibt, biblische Prophezeiungen können mehr als eine Erfüllung haben. Einerseits bezog sich die Aussage Jesu auf die Zerstörung des Tempels, aber gleichzeitig bezog sie sich auch auf seine Wiederkunft. Aber wenn wir uns die Prophezeiung der Bibel ansehen, müssen wir immer berücksichtigen, biblische Prophezeiungen sind mit groben Pinselstrichen gemalt. Ihr wisst, wie das ist. Es gibt Bilder, Gemälde, die sind mit einem feinen Pinsel gemalt. Da ist jedes Detail ausgemalt. Und dann gibt es so Gemälde, die sind mit groben Pinselstrichen gemalt. Und das ist auch bei der Prophezeiung, bei der biblischen Prophetie so. Wenn wir versuchen, die Details selbst einzupinseln, dann können wir Fehler machen. Dann kann unser Glaube und unser Zeugnis Schaden erleiden. Ja, das ist immer die Versuchung, die Erfüllung von Prophetie an ganz konkreten, speziellen Ereignissen festzumachen. Aber dabei müssen wir vorsichtig sein. Durch den Geist der Weissagung haben wir eine gewisse Verfeinerung dieser groben Pinselstriche über die Zukunft erfahren. Aber immer noch bleibt das Bild verhältnismäßig ungenau. Ja, vielleicht, wenn ihr da ganz hinten sitzt, sieht dieses Bild relativ genau gemalt aus. Aber wenn ihr direkt davor steht, merkt ihr, das ist doch mit sehr groben Pinselstrichen gemalt. Ja, gerade in solch einem Fall empfiehlt es sich, einen Schritt zurückzutreten, um das ganze Bild zu sehen. Und genau das wollen wir tun. Wer das nicht berücksichtigt, kann Opfer von Verschwörungstheorien werden. Ja, ich kenne viele Menschen, die leicht Verschwörungstheorien auf den Leim gehen. Aber Verschwörungstheorien sind meiner Ansicht nach die hässlichen Stiefschwestern der Prophetie. Auf den ersten Blick sieht eine Verschwörungstheorie aus wie eine Prophetie. Aber es ist nicht so. Das eine stützt sich auf das Wort Gottes und das andere stützt sich auf Spekulation. Durch die Verbreitung von Verschwörungstheorien schwächen wir unsere prophetische Botschaft. Daran sollten wir immer denken. Denn wenn sich da etwas nicht als wahr erweist, dann wird gleich das Baby mit dem Badewasser ausgeschüttet. Dann sagen viele gleich, okay, dann wird das auch mit der Prophetie nicht stimmen. Deshalb ist es ratsam, wenn wir uns zurückhalten, wenn es um Verschwörungstheorien geht. Bei der Auslegung von Prophetie bewegen wir uns immer auf einem schmalen Pfad. Ja, auf der einen Seite ist der Abgrund, der heißt Verschwörungstheorie. Und auf der anderen Seite ist der Abgrund, der heißt Unglaube oder Vergeistigung einer bestimmten prophetischen Wahrheit. Erst wenn man einen Schritt zurücktritt, sieht man das ganze Bild. Prophetie ist aber auch keine Futurologie. Ihr wisst, was Futurologie ist. Das ist eine, ja, vielleicht kann man es Hilfswissenschaft nennen, die setzt sich aus verschiedenen Disziplinen zusammen, zum Beispiel Geschichte und Soziologie und Statistik. Und da kommen verschiedene Disziplinen zusammen und Wissenschaftler studieren die Trends der Vergangenheit. Vor kurzem haben wir gehört, dass ja der 7-milliardste Erdenbürger geboren wurde. Okay, wenn wir zurückgehen, können wir sagen, wann, weiß jemand zufällig, wann die erste Milliarde erreicht worden war? Wann waren wir eine Milliarde auf diesem Globus? Nein, 1904. Also noch nicht so lange her. Ja, in gut 100 Jahren ist die Weltbevölkerung von 1 Milliarde auf 7 Milliarden gewachsen. Ja, das heißt, Futurologen gehen hin und sagen, okay, wir können jetzt die Bevölkerungswachstumskurve der letzten 100 Jahre irgendwie mal aufzeichnen, so eine Grafik machen. Und dann sagen sie, okay, mit einiger Wahrscheinlichkeit werden wir in 10 oder 20 oder 30 Jahren diesen Punkt erreicht haben, weil sie die Linien der Vergangenheit in die Zukunft verlängern, das heißt Trends der Vergangenheit in die Zukunft projizieren. Aber genau das ist nicht Prophetie. Prophetie ist göttliches Vorherwissen, nicht Vorherbestimmung, Vorherwissen. Gott weiß, was sein wird. Und er kann auch Dinge vorhersagen, die überraschend sind, die ein Futurologe niemals erwartet hätte. Mehrere Großereignisse der letzten Jahre kamen überraschend und hatten bzw. haben immer noch globale Auswirkungen. Ich möchte euch damit klar machen, dass dieser Ansatz der Futurologie nicht sicher ist. Sicher ist, was Gott vorhersagt. Ihr alle kennt diese großen Ereignisse, nur ein paar Beispiele. Der Zusammenbruch der Sowjetunion, der Selbstmord eines mächtigen Reiches im Bett sozusagen. Der kam überraschend. Und was waren die Folgen? Zum Beispiel die deutsche Wiedervereinigung war eine der Folgen des Zusammenbruchs der Sowjetunion. Keine Waffenlieferungen mehr nach Angola und einige andere Länder. Ja, vorher wurden dort Waffen hingeliefert und auf einmal in einem anderen Teil der Welt hat das Konsequenzen. Oder auch Absenkung des Lebensstandards in Kuba. Denn die kubanische Regierung hat einen Teil ihres Budgets aus einem Zuschuss der Sowjetunion erhalten. Und auf einmal war der nicht mehr da. Das heißt, hier ist ein Ereignis, nämlich der Zusammenbruch der Sowjetunion, kam plötzlich. Selbst konservative Politiker hatten das nicht auf der Agenda. Und dieses Ereignis hat Konsequenzen in anderen Ländern, in Afrika, in Mittelamerika. Ja, auf einmal verändert sich die Welt. Zweites Beispiel, die islamistischen Anschläge vom 11. September. Dadurch erstarkte der religiöse Patriotismus in den USA. Niemand hat erwartet, dass Islamisten Amerika angreifen würden. Und auf einmal verändert sich die Soziologie Amerikas. Ich habe das hautnah miterlebt, denn ich bin am 1. Januar 2002 nach Amerika gezogen. Und Amerika war ein ganz anderes Land, als ich es vorher gekannt hatte. Durch diesen starken religiösen Patriotismus. Einschränkung demokratischer Freiheitsrechte in fast allen westlichen Ländern. Auf einmal hatte man überall Angst vor Terroranschlägen. Inwieweit das geschürt wurde, stelle ich einfach mal so in den Raum. Aber Tatsache ist, dass viele Länder der westlichen Welt die Freiheitsrechte von dem Zeitpunkt an eingeschränkt haben. Ein Ereignis, ich meine, ich habe das selbst gemerkt, ich versuchte gerade zu dem Zeitpunkt selbst meine Wohnung, mein Penthouse in Frankfurt zu verkaufen, um nach Amerika zu gehen. Und der Immobilienmarkt war nicht nur in den USA zusammengebrochen, sondern auch in Deutschland. Eine riesige Verunsicherung. Das heißt, ein Ereignis, das erstens nicht vorhersehbar war, hatte zweitens Konsequenzen an vielen anderen Orten in der Welt. Verstärkung der Zusammenarbeit vieler Geheimdienste mit der CIA. Auch das haben wir in Deutschland und nicht nur in Deutschland gemerkt, wie auf einmal die Länder bereit waren, den amerikanischen Geheimdienst in die eigenen Geheimdienstarchive, in die innersten Kammern der staatlichen Sicherheit hineingelassen haben. Ein überraschendes Ereignis, viele globale Konsequenzen. Ja, ich erzähle das, um klarzumachen, dass die Futurologie, das heißt die Fortsetzung von Trends der Vergangenheit und die Spekulation in Bezug auf die Zukunft basierend auf den Dingen, die wir heute vor Augen sehen, nicht ein sicherer Führer für die Zukunft ist. Ein drittes Beispiel, die dreifache Katastrophe von Fukushima. Wir kommen weiter in die Gegenwart hinein. In diesem Jahr geschehen. Niemand hatte erwartet, dass hier drei Katastrophen auf einmal passieren. Erdbeben, Tsunami und eine Atomkatastrophe. Wer hätte das erwartet? Und was waren die Folgen? Nun, zum Beispiel die Wahl des ersten grünen Ministerpräsidenten in Deutschland. Detlef, ich frage dich nicht, ob du mitgewählt hast. Aber das ist doch, ja, das war ein Kernland der konservativen Politik in Deutschland. Ähnlich wie Bayern. Und auf einmal, ja, in Japan, auf der anderen Seite der Erde, geschieht etwas Überraschendes, womit niemand gerechnet hat. Und auf der anderen Seite in Deutschland wird auf einmal die Politik auf den Kopf gestellt und ein Grüner wird Ministerpräsident in einem konservativen Bundesland. Versteht ihr? Das sind überraschende Entwicklungen. Und ebenso müssen wir Gott zugestehen, wenn er etwas über die Zukunft sagt, dass es überraschend auftreten kann, dass es plötzlich da sein kann und dass es globale Konsequenzen hat. Nicht nur dort, wo etwas geschieht, sondern auch an ganz anderen Orten der Erde. Wir merken, wir sind vernetzt, wir sind ein globales Dorf durch Kommunikation. Wir sind einfach nicht mehr getrennt, wie es früher war. Ja, Atomstrom ist passé, es lebe der Ökostrom. Wenn wir über die Zeichen der Zeit sprechen, dann sollten wir uns vielleicht auch noch mal zwischendurch fragen, welche Funktion haben die Zeichen der Zeit? Um uns zu besseren Futurologen zu machen? Oder worum geht es Gott, wenn er uns Zeichen gibt? Nun, zum einen, das erwähnten wir mit diesem Bild von den Wasserbechern auf dem Marathonlauf, sie machen Mut, sie stärken uns auf dem Weg zum Ziel. Sie bewahren uns vor den ganz großen Überraschungen. Ja, wenn wir heutzutage erleben, wie die führenden Politiker dieser Welt von einem Krisengipfel zum nächsten laufen, um den Euro und die Europäische Union zu retten, dann mögen einige, ja, Angst bekommen. Aber ich glaube, dass ein Adventgläubiger diese Ereignisse vielleicht nicht sorgenlos, aber mit einer größeren Gelassenheit sieht, weil er weiß, Gott hat die Dinge im Griff und Gott hat im Voraus gesagt, dass Krisen kommen werden. Sie bewahren uns vor Fehlentscheidungen. Ja, ich werde nachher noch ein Beispiel bringen von der Münchner Rückversicherung. Also ich würde niemandem raten, in dieser Zeit, in diesen Jahren, die vielleicht noch vor uns liegen, seine Altersvorsorge auf Aktien der Versicherungen aufzubauen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich spreche nicht ganz allgemein gegen Aktien. Kurzfristig mag das eine gute Sache sein. Ich habe keine Aktien mehr. Aber wir wissen, Katastrophen kosten Geld. Und die am meisten dafür bezahlen müssen, das ist die Münchner Rückversicherung, wie ihr wisst, die größte Rückversicherung der Versicherungen der Welt, die wird in den nächsten Jahren, vermute ich mal, bluten müssen. Also kein Geld da reinstecken. Ja, es bewahrt uns vor Fehlentscheidungen. Sie helfen uns durchzuhalten. Ja, denkt wieder an den Becher mit Wasser auf dem Marathonlauf. Ja, es ist nicht mehr weit bis zum Ziel. Helfen uns bei der Wahl unserer Prioritäten. Es ist eine gute Übung, wenn man sich manchmal fragt, was würde ich tun, wenn ich genau wüsste, ich hätte nur noch einen Tag zu leben. Einen Tag, 24 Stunden. Dann würden sich auf einmal meine Prioritäten doch ändern, oder? Auf einmal würde ich andere Dinge für wichtig halten, wie wenn ich wüsste, ich habe noch 20, 30, 40 Jahre. Was ist, wenn ich noch eine Woche habe, ein Monat, ein Jahr? Je nachdem würden sich unsere Prioritäten ändern. Und Zeichen der Zeit helfen uns dabei, unsere Prioritäten zu überprüfen und vielleicht neu festzusetzen. Und, wichtiger Punkt, sie belegen die Glaubwürdigkeit der Bibel. Wenn mich jemand anspricht und sagt, ja, du glaubst an die Bibel, aber das ist doch auch nur Menschenwort, von Menschen irgendwann geschrieben. Was haben die sich da ausgedacht? Das waren Wunschvorstellungen. Woher weißt du denn, dass die Bibel zuverlässig und wahr ist? Kennen wir alle dieses Argument, oder? Und wenn wir dann das Thema Prophetie aufbringen, können wir auf einmal glaubhaft machen, dass die Bibel zuverlässig ist, dass sie von Gott inspiriert ist, dass sie wahr ist, dass wir uns darauf verlassen können. Und bei den Dingen, die wir nicht überprüfen können, wie eine Vorhersage und eine Erfüllung einer Prophetie, können wir dann einen Analogieschluss ziehen und sagen, wenn das und das und das und das alles wahr ist, dann können wir davon ausgehen, dass das, was ich heute nicht überprüfen kann und das, was noch in der Zukunft liegt, auch wahr sein wird. Prophetie ist wichtig und es ist ein Fehler, wenn wir, die wir ein so großes Wissen in der Prophetie haben, dieses Wissen ja gewissermaßen unter den Scheffel stellen. Ja, Prophetie ist eine Stärke der Adventgemeinde, weil sie die Glaubwürdigkeit der Bibel unterstützt und weil sie auch unser Zeugnis glaubwürdig macht. Wenn wir von der Wiederkunft Christi sprechen, dann sprechen wir ja im Grunde genommen von einer Phase vor der Wiederkunft Christi. In Matthäus 24 sagt Jesus, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Es ist schwer, über dieses Thema zu sprechen und alle angstmachenden Elemente völlig auszuklammern. Aber ebenso wie die Bibel auch nicht die Sünden eines David verschweigt, verschweigt die Bibel auch nicht, dass es am Ende eine schwierige Zeit geben wird. Aber erstens, Gott wird uns nicht alleine lassen, er wird uns beistehen und zweitens, er wird die Zeit verkürzen, sagt er. Es ist also nicht hier von einem Friede, Freude und ökumenischen Einheitsgedanken die Rede, wo alle Kirchen und alle Religionen zusammenkommen und sich in die Arme fallen und sagen, jetzt ist alles wunderbar, jetzt haben wir es geschafft. Nein, das ist nicht das Szenario, das Jesus erwähnt. Okay, werden wir konkret. Prophetische Vorhersagen und ihre aktuelle Erfüllung. Wir wollten ja über die letzten 20 Jahre sprechen, also etwa die letzten 20 Jahre. Was ist in der Zeit geschehen, dass eine Erfüllung von vorhergesagten Zeichen darstellt? Erstens, das Problem der europäischen Einigung. Oder sollte ich sagen, das Problem der europäischen Uneinigung? Erinnern wir uns, in Daniel 2 heißt es, seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben? Zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Wir kennen diesen Text. Einige wissen vielleicht, dass ich für meine Doktorarbeit von einer politischen Partei gefördert wurde. Und als ich fertig war, bot man mir eine Aufgabe am Europäischen Parlament an. Und das wäre sicherlich eine interessante Sache gewesen. Ich liebe den europäischen Gedanken. Ich bin ein begeisterter Europäer. Als Adventisten sind wir ja grundsätzlich Internationalisten. Ja? Wir lieben das internationale Gemisch. Wir fühlen uns bereichert durch die anderen Kulturen, die wir kennenlernen durch unsere Gemeindezugehörigkeit. Und wer einmal auf einer Generalkonferenz war, weiß, wie schön es ist, mit so vielen verschiedenen Kulturen und Rassen und Sprachen zusammen zu sein und im Glauben eins zu sein. Aber ich habe dieses Angebot abgelehnt, weil ich an diesen Text denken musste, weil ich mir gesagt habe, Europa hat keine Zukunft. Warum soll ich für eine Sache arbeiten, von der ich weiß, dass sie nicht funktionieren wird? Angela Merkel hat gesagt, wir haben keine Krise des Euro, vielmehr sind unsere nationalen Volkswirtschaften unterschiedlich wettbewerbsfähig. Ich meine, teils die Stärke des Eisens und teils das Bröckelige des Tons. Und das passt nicht zusammen. Und das lässt sich nicht vermengen, auch wenn der Gedanke ein schöner ist. Und wir erleben das im Moment hautnah. Ja, hautnah. Europa ist ein Auslaufmodell, zumindest wenn wir davon ausgehen, dass Europa als ein Gegenstück zu den Vereinigten Staaten von Amerika gedacht war. Hier haben wir eine Aussage von einem Wirtschaftsexperten Douglas Casey. In einem Handelsblatt-Interview sagte er, die meisten Regierungen sind bankrott. In den kommenden Jahren erwarte ich horrende Inflation weltweit. Der Euro ist eine Esperanto-Währung. Er wird wohl in den nächsten 5 Jahren auseinanderbrechen. Die Europäische Union vielleicht ebenfalls in den folgenden 5 Jahren. Okay, ich will nicht Futurologe spielen. Ich weiß das nicht. Aber hier ist ein Experte, der etwas sagt. Und er sagt das nicht vor dem Hintergrund einer prophetischen Erwartung, soweit ich weiß, sondern aufgrund seiner Sachkenntnisse, der Fakten. Also das war am 17. März 2010 im Handelsblatt, also einer seriösen Wirtschaftszeitung. Zweitens, zunehmender Machtgewinn des Papsttums In Offenbarung 13, 3 und 8 heißt es, und ich sah eines seiner Häupter, von dem Tier aus dem Meer die Rede, als wäre es tödlich verwundet. Ja, wir erinnern uns, 1798, Verhaftung des Papstes, General Berthier, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Klare Vorhersage. Ja, wir können dieses Meertier aus Offenbarung 13 eindeutig als das Papsttum identifizieren. Ja, es gibt zu viele Parallelen in der Offenbarung selbst, in Daniel, die uns zeigen, dass hier nur eine politisch-religiöse Macht gemeint sein kann. Interessant ist, dass es Adventisten gibt, die sagen, ja, der Papst hat sich bekehrt. Ja, guck mal, der ist so für Religionsfreiheit, der ist so für Menschenrechte, für Demokratie. Und genau an dieser Stelle würde ich sagen, Vorsicht, die Prophetie sagt uns auch Dinge, die wir heute nicht mit unseren Augen sehen können. Dinge, die überraschend eintreten. Ja, ich glaube, dieses Bild sagt vieles, wenn wir sehen, wie sich der amerikanische Präsident vor dem Papst verneigt. Hier haben wir ein Zitat, das ist aus sozialistischer Quelle. Hier heißt es, der amerikanische Botschafter beim Vatikan, James Nicholson, spricht von einer strategischen Allianz zwischen Washington und dem Vatikan gegen die Sowjetunion. CIA-Direktor William Casey und der ehemalige stellvertretende CIA-Direktor Vernon Walters trafen ab 1981 regelmäßig zu vertraulichen Gesprächen mit dem Papst zusammen. 1992 würdigte Gorbatschow die Rolle des Papstes mit den Worten: Alles, was in diesen Jahren in Osteuropa geschehen ist, wäre ohne die Gegenwart dieses Papstes, das war Johannes Paul II., nicht möglich gewesen. Das heißt, wir haben in einem Moment, 1798, das scheinbare Ende des Papsttums, eine deutliche Schwächung. Verhaftung, Sitz im Gefängnis. Und dann einen allmählichen Aufstieg, Lateranvertrage mit Mussolini 1929, Vatikan wird wiederhergestellt als souveräne Macht und dann ging es weiter, immer weiter bergauf. Und Gorbatschow sagt, dieser Papst hat Weltpolitik gemacht. Er ist wieder zurückgekommen als einer der großen Machtfaktoren in der geopolitischen Struktur unseres Planeten. Und hier haben wir eine Aussage von Gerhard Czermak. Er ist Jurist im Bereich des Religionsverfassungsrechts, hat an der EU in Brüssel gearbeitet. Er sagt, so kann es bei rationaler Nüchternheit nur erstaunen, wie sehr das Papsttum auch heute Ansehen im interreligiösen Dialog und in der internationalen Politik genießt. Zu keinem historischen Zeitpunkt war der Papst mit einer solchen Machtfülle und Durchsetzungskraft ausgestattet wie heute. Ist das nicht eine interessante Aussage? Das sagt ein Religionsverfassungsrechtler, also kein Adventist, der vielleicht versucht sein könnte, die Dinge so hinzubiegen, dass sie in eine prophetische Erfüllung hineinpassen. Das sagt ein Jurist, der sagt, noch nie war der Papst mit einer solchen Machtfülle und Durchsetzungskraft ausgestattet wie heute. Die Wunde wurde wieder heil. Das erleben wir im Moment, wenn wir die Zeitung aufschlagen oder den Fernseher einschalten. Ein weiteres Zitat von Gerhard Czermak: Der Heilige Stuhl, die Zentrale der katholischen Glaubensgemeinschaft, wird traditionell als Völkerrechtssubjekt anerkannt. ein weltweit einzigartiges, sachlich nicht begründbares historisches Privileg. Auch wird Rom nach wie vor erfolgreich als vorbildliche, sittliche Macht ausgegeben. Das ist ja das Erstaunliche. Also, ja, da muss man sich wirklich wundern. Der Heilige Stuhl hat, obwohl kein Staat, sondern religiöse Instanz, im Gegensatz zu allen anderen Religionen staatsgleiche Privilegien wie Rede- und Stimmrecht bei UN-Konferenzen. Und vor kurzem war der Papst im Deutschen Bundestag, wie wir alle wissen. Und er hat am Anfang seiner Rede deutlich gemacht, dass er nicht als Staatsoberhaupt des Vatikan gekommen war, sondern als Herrscher über 1,23 Milliarden Katholiken. Interessant, eigentlich gegen die Verfassung. Nochmal eine Aussage von Gerhard Schermack: Das heutige Papsttum erfährt nach wie vor überwiegend positive, jedenfalls besondere Resonanz in unseren Medien. Das wachsweiche Schuldeingeständnis des Papstes zu historischen Verbrechen im kirchlichen Bereich nach 2000 Jahren aus dem Jubeljahr 2000 trägt zur Verharmlosung und Verschleierung historischer Tatsachen bei. Eine erstaunliche Aussage. Die ganze Welt wundert sich über das Tier. Dritter Punkt. Amerikas Aufstieg zu uneingeschränkter Machtfülle. Wiederum Offenbarung 13, da heißt es: Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten. Und es macht, dass sie allesamt sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat. Es macht, übrigens sehr schön formuliert, da steht nicht, es zwingt. Ja, das bleibt offen, wie das geschieht, ob das durch politischen Druck, durch wirtschaftliche Sanktionen oder durch geschicktes Marketing, wäre ja auch noch eine Möglichkeit, geschieht. Ja, es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten. Solange es ein Gleichgewicht von West und Ost, von Amerika und Sowjetunion gab, wäre es unvorstellbar gewesen, dass Amerika den gesamten Rest der Welt dazu bringt, dem Papsttum gegenüber loyal zu sein. Es musste so kommen, dass Amerika eine alleinige Vormachtstellung in der Welt einnehmen würde. Wie ist das geschehen? Wir haben das, die meisten von uns, selbst miterlebt, Schritt für Schritt. Erstens, Bevölkerungswachstum durch Einwanderung. Es gab eine Volkszählung in Amerika im Jahr 1840. Das war also etwa zur Zeit der Miller-Bewegung. Damals gab es in diesem riesigen Land 17 Millionen Menschen. Kein Land mit 17 Millionen Menschen könnte eine Großmacht sein. Man braucht eine gewisse Bevölkerungsmenge, um Großmacht zu sein. 2011 hat Amerika eine Bevölkerung von 303 Millionen. Und nach wie vor strömen die Menschen dorthin, um dieses Land weiter zu besiedeln und weiter dazu beizutragen, dass es groß und mächtig wird. Ja, die Green Card Lotterie und andere Dinge tragen dazu bei. Der amerikanische Traum wird weiter geträumt, auch wenn Amerika heute da niederliegt. Übrigens, vor 4 Jahren war es, hat der amerikanische Geheimdienst eine Studie vorgelegt, die sagt, Amerika hat den Zenit seiner Macht überschritten. Ja, die Studie sagt, in 30 Jahren müssen wir uns darauf einstellen, dass es mehrere Großmächte auf diesem Globus gibt. China, Indien, Russland, Brasilien, eventuell Europa. Das sagt die Studie. Nun, jetzt können wir entweder sagen, die Studie irrt sich, es wird anders kommen, oder wir können sagen, der Zeithorizont ist ein anderer. Wir haben nicht mehr 30 Jahre Zeit. Die Ereignisse, die vorhergesagt sind, werden sich erfüllen, ereignen, bevor 30 Jahre um sind. Ich weiß es nicht, ich möchte nicht spekulieren, aber es ist eine theoretische Möglichkeit. Was geschah weiter? Beteiligung an zwei Weltkriegen. Die beiden Weltkriege haben dazu beigetragen, dass die Macht Amerikas größer wurde. Dann die Betonung militärischer Macht auf der Grundlage wirtschaftlicher Macht. Ja, Amerika hat einen Rüstungsetat, der liegt heute, ich glaube, bei 600 oder 650 Milliarden Dollar im Jahr. Das ist so viel wie die Verteidigungshaushalte aller anderen Länder der Welt zusammengenommen, inklusive Russlands, inklusive Chinas. Das ist nur möglich, weil Amerika das Geld dazu hat. Und einige sagen, Amerika hat deshalb den Kalten Krieg gewonnen, weil es im Wettrüsten mehr Geld hatte als die Sowjetunion. Amerika hat innerhalb des eigenen Landes 6.000 Militärstützpunkte und außerhalb des Landes über den gesamten Globus gleichmäßig verteilt, relativ gleichmäßig verteilt, 1.000 Militärstützpunkte. Amerika ist im Gegensatz zu China eine Macht, die global denkt, die geopolitisch denkt. Das unterscheidet sie von anderen Großmächten. Der Zusammenbruch der Sowjetunion, ich erwähnte es, nur durch den Zusammenbruch der Sowjetunion war es möglich, dass Amerika auf einmal zu diesem großen Weltpolizisten werden konnte. Und der Krieg gegen den Terrorismus hat weiterhin Amerikas globale Macht gestärkt. Hier haben wir eine Aussage von Robert Kagan. Nach dem Angriff vom 11. September haben die USA ihren Kurs nicht grundlegend geändert, sondern nur modifiziert und das Tempo erhöht. Robert Kagan ist eine bedeutende Persönlichkeit, einer der Vordenker für die amerikanische Außenpolitik. Er war Mitglied im sogenannten Council on Foreign Relations und er hat eine sehr scharfsinnige Analyse der Entwicklung Amerikas dargestellt und hat gezeigt, wie Amerika ganz zielstrebig in die Rolle der globalen Führungsmacht gegangen ist. Joseph Joffe ist ebenso wie Helmut Schmidt einer der Herausgeber der Zeit. Er ist Deutsch-Amerikaner, er veröffentlicht auch eine Zeitschrift in den USA. Er gilt als einer der scharfsinnigsten Analysten Amerikas. Er schreibt, keine Macht der Welt hat alle anderen Mächte je so weit überragt wie die Vereinigten Staaten zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Interessante Aussage. Und dann eine Aussage, hier noch eine von ihm, die USA treten zugleich als Weltpolizist, Ankläger und Richter auf. Ja? Solange Amerika eine moralische Macht ist oder war, sollte ich sagen, können wir vielleicht damit leben. Nur was ist, wenn sich das ändert? Und ich glaube, wir haben Anzeichen dafür, dass es sich schon geändert hat. Hier eine Aussage des ehemaligen französischen Außenministers. Nur die Franzosen sind nicht dafür bekannt, dass sie unbedingt Freunde Amerikas sind. Er sagte im Jahr 97 schon, die Vereinigten Staaten verfügen über Stärken, die noch keine andere Macht je besessen hat. Politischen Einfluss, die Vorherrschaft des Dollars, gut, es ist gebröckelt, Kontrolle über die Kommunikationsnetze, Traumfabriken, neue Technologien. Nimmt man all das zusammen, das Pentagon, Boeing, Coca-Cola, Microsoft, Hollywood, CNN, das Internet, die englische Sprache, so haben wir es mit einer noch nie dagewesenen Situation zu tun. Das muss man sich mal bewusst machen. Wir haben zwei Mächte. Wir haben eben vom Papsttum gesprochen, das mächtiger ist denn je, das geopolitisch mitspielt. Und wir haben auf der anderen Seite das Land, in dem sich die letzten Szenen der Weltgeschichte zuerst abspielen werden, die USA auf ihrem Höhepunkt oder vielleicht kurz über ihren Höhepunkt hinaus, aber immer noch sehr mächtig. Interessanterweise genau die beiden Mächte, die in Offenbarung 13 Schlüsselrollen übernehmen. Viertens, Häufung von Naturkatastrophen. Ja, jetzt werden einige sagen, ach, es gab schon immer Naturkatastrophen, nur durch unsere Kommunikationssysteme wissen wir mehr darüber. Nun, in Matthäus 24 heißt es, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und Ellen White schreibt im großen Kampf in Unfällen und Not zu Wasser und zu Lande, in großen Feuersbrünsten, in wütenden Wirbelstürmen und schrecklichen Hagelwettern, in Orkanen, Überschwemmungen, Springfluten, heute würden wir Tsunamis sagen, und Erdbeben an allen Orten und in tausenderlei Gestalt übt Satan seine Macht aus. Es ist nicht Gott, es sind keine Gottesgerichte, übt Satan seine Macht aus. Die Heimsuchungen werden immer häufiger und unheilvoller werden. Klare Aussage. Können wir das sehen? Nun, ich erwähnte bereits die Munich Re oder Münchner Rückversicherung als die größte Rückversicherung, der größte Versicherer der Versicherung. Wenn irgendwo eine Katastrophe passiert, muss irgendeine Versicherung dafür bezahlen. Und die geht dann zur Münchner Rückversicherung und sagt, bitte gib uns das Geld wieder, denn wir haben eine Versicherung bei euch. Übrigens, die Nummer 2 ist die Swiss Re, die Schweizer Rückversicherung, und die Nummer 3 ist die Hannover Re, die hannoversche Rückversicherung. Das sind die drei größten Rückversicherungsgesellschaften der Welt. Ich habe nach dem ersten Halbjahr 2011 eine Pressemeldung gefunden. Und die werde ich euch gleich zeigen. Ich möchte euch aber vorneweg sagen, kein fanatischer, fundamentalistischer Siebentagsadventist hat die geschrieben, sondern nüchtern denkende, mathematisch geschulte Kaufleute haben das geschrieben. Wörtliches Zitat: Eine ungewöhnliche Häufung schwerster Naturkatastrophen macht 2011 bereits nach Ablauf der ersten Hälfte zum schadenträchtigsten Jahr aller Zeiten. Die wirtschaftlichen Schäden von rund 265 Milliarden US-Dollar bis Ende Juni übertreffen bereits die Summe des bisher teuersten Jahres. Insgesamt lag die Schadenssumme damit mehr als 5-mal so hoch wie im Durchschnitt der ersten 6 Monate der vergangenen 10 Jahre. Nochmals, das ist nicht von einem prophetiegläubigen Adventisten geschrieben worden. Von niemandem, der Angst machen möchte, von niemandem, der beweisen möchte, dass Christus bald wiederkommt. Das ist eine nüchterne Pressemitteilung einer Versicherungsgesellschaft. Ich meine, wie viel Zeichen brauchen wir noch, um aufzuwachen? Fünftens, Weltwirtschaftskrise und weltweite Inflation. In Lukas 21 heißt es, es wird große Not auf Erden sein. Also wir gehen nicht auf ein goldenes Zeitalter zu, sondern es wird eine schwierige Zeit kommen. Und Ellen White schreibt in Testimonies, jene, die die Zügel der Regierung in den Händen halten, werden vergeblich darum ringen, das Geschäftsleben auf ein sichereres Fundament zu stellen. Ich meine, ich weiß nicht, ob diese Aussage ein Ereignis beschreibt, das irgendwann in der Zukunft sein wird. Ich weiß nur, dass das auch eine perfekte Beschreibung unserer heutigen Situation ist. Ja, wir erleben buchstäblich vor unseren Augen, wie die Regierenden von einem Krisengipfel zum nächsten reisen und wie sie davon überzeugt sind, jetzt haben wir die Dinge gelöst, jetzt haben wir sie im Griff und jetzt haben wir Ruhe. Und dann kommt im nächsten Moment ein Papandreou daher und sagt, wir machen jetzt aber eine Volksabstimmung darüber und alles ist wieder Makulatur. Und wir wissen gar nicht, was hinter der nächsten Ecke lauert. Die Zeit ist unsicher geworden. Die intelligentesten Leute, die mächtigsten Leute kommen zusammen und versuchen, die Krise in den Griff zu bekommen. Und was erleben wir? Die Krise wird schlimmer und nicht besser. Ist das nicht ein Zeichen? Nochmal, Douglas Casey aus dem Handelsblatt-Interview. Die meisten Regierungen sind bankrott. In den kommenden Jahren erwarte ich horrende Inflation weltweit. Auch Ellen White sagt das übrigens. Und die Bibel sagt, es wird teure Zeit sein. Und dann hören wir, globale Probleme erfordern globale Lösungen. Ja, ich hörte ein Rundfunkinterview, ja, im schweizerischen Rundfunk DRS2 mit einem gerade in den Ruhestand eingetretenen Auslandskorrespondenten der Schweiz. Und es war ein sehr gutes Gespräch. Der Mann hat mir sehr gut gefallen. Der hat sehr vernünftige, sehr ausgewogene Antworten gegeben. Und am Ende wurde er von dem Interviewer, ich weiß nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war, gefragt, ja, wie sehen Sie die Zukunft? Welche Lösung für die Probleme sehen Sie? Was müsste getan werden, um die Probleme in den Griff zu kriegen? Und er sagte, und da wurde mir so richtig klar, in welcher Zwangslage, in welchem Dilemma wir sind. Er sagte, globale Probleme erfordern globale Lösungen. Ja? Ob das das Atomproblem ist, ob es das Umweltproblem ist, ob es das Terrorismusproblem ist, ob es das Währungsproblem ist, ob es das Wirtschaftsproblem ist. Das sind alles keine Probleme mehr, die wir auf nationaler Ebene lösen können. Und wenn diese Probleme auch noch zunehmen, dann müssen wir eine Art Weltregierung haben. Dann müssen wir länderübergreifende Autoritäten haben, die nicht nur reden und repräsentieren, sondern die auch Macht haben, ihre Entscheidungen umzusetzen und durchzusetzen. Ja, und wenn wir daran denken, dass der Papst und dann in der Folge auch Kardinal Zöllitsch betont haben, dass wir eine Weltregierung brauchen, dass der Papst sich eine Weltregierung wünscht und dass wir eine Autorität brauchen, die Macht hat, auch Gesetze umzusetzen, dann merken wir, in welche Richtung viele denken. Sechstens, großes Anwachsen des Spiritismus in christlichem Gewand. Woher nehmen wir das? Nun, nochmal zurück zur Offenbarung 13. Und es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen. Verführung ist, wenn Menschen etwas sehen und glauben und für wahr halten, aber in Wirklichkeit ist es etwas anderes. Das ist eine Täuschung. Nochmals in Offenbarung 18, Vers 2 heißt es, Babylon die Große ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Mir ist kein Text in der Bibel bekannt, in dem dasselbe viermal gesagt wird. Viermal. Das heißt doch, es ist besonders wahr, es ist besonders dringlich. Das heißt, wir sind immer davon ausgegangen, dass der Spiritismus hier passiert und dass die gefallenen Kirchen hier sind und dass diese beiden Phänomene nebeneinander existieren. Aber dieser Text sagt klar und deutlich, nein, die Kirchen, die sich von der biblischen Wahrheit abgewendet haben, die das Licht nicht angenommen haben, zur Behausung des Spiritismus geworden sind. Der Spiritismus wird am Ende innerhalb der Kirchen stattfinden, nicht außerhalb. Das ist eine neue Dimension. Aber das wird hier gesagt. Und Ellen White sagt im großen Kampf, die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Das heißt, in den USA, in den protestantischen Kirchen der Vereinigten Staaten, wird es zuallererst zu einer Vereinigung, zu einer Vermischung von protestantisch-christlichem Glauben und dämonischem Spiritismus geben. Ja, das passt genau zu dem, was in Offenbarung 18 gesagt wird. Und weiter sagt sie, da der Spiritismus das heutige Namenschristentum imitiert, das sieht aus wie das wahre Christentum, es imitiert das Christentum, hat er größere Macht zu hintergehen und zu verstricken. Durch die Wirksamkeit des Spiritismus werden Wunder geschehen. Kranke werden geheilt und viele unstreitig übernatürliche Taten vollbracht werden. Sie sagt, das ist keine Taschenspielerei, das sind keine Tricks. Da passieren wirkliche Wunder, übernatürliche Dinge passieren da. Und die Menschen glauben, das ist eine Erweckung des wahren Christentums. Endlich haben wir es wieder. Gott erweist sich auf mächtige Art und Weise. Und sie sagt, nein. Das ist der Spiritismus, der so tut, als sei er Christentum. Ja, das pfingstlerisch-charismatische Phänomen breitet sich aus. 1906 an der Westküste Amerikas entstanden. Wir wissen Unterschied zwischen Pfingstlern und Charismatiker. Die Pfingstler sind konventionelle Kirchen. Die Charismatiker sind ursprünglich auch viel neuer, erst in den 1960er Jahren entstanden, treten auf als Einzelfänomene, vor allem durch Zungenrede, private Eingebungen, Ekstase und so weiter, in bisher nicht charismatischen Kirchen. Heute gibt es etwa 700 Millionen, die zur charismatischen Bewegung gezählt werden. Warum sind sie so erfolgreich? Weil da etwas passiert. Ja, ich bin im Moment gerade dabei, ein Buch zu bearbeiten, das wir als Verlag herausgeben wollen. Das wird heißen Die verborgene Agenda. Und da geht es um Dinge wie evangelikale Wachstumsmethoden, Gemeindewachstumsmethoden, den Alpha-Kurs, das Toronto-Phänomen und so weiter. Und es wird deutlich, wie die Bibel in diesen Kreisen eine immer geringere Rolle spielt. Leute werden sogar davon abgehalten zu beten. Sie sollen nur die Macht des Geistes erleben. Aber wir wissen, welcher Geist es ist. Und interessant ist die Rolle der USA. Es geht von Amerika aus und verführt die ganze Welt durch Personal, durch Medien, durch Gelder, die aus den USA kommen, Strategien, dieses charismatische Phänomen. Ja, und wir kennen einige der Exponenten, die in unterschiedlichem Maße charismatisch angehaucht sind. Bob Schuller ist nicht unbedingt ein Charismatiker, dennoch ist er ein Türöffner für die Charismatik. Ja, das ist ein Deutscher, die Nummer 2 weltweit. Wie heißt er? Reinhard Bonnke aus Frankfurt. Ellen White schreibt weiter, ja, nach dem Gesetz und Zeugnis werden sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben. Dem Volke Gottes wird die Heilige Schrift als Schutz gegen den Einfluss falscher Lehrer und gegen die trügerische Macht der Geister der Finsternis vor Augen gestellt. Satan wendet jede mögliche List an, die Menschen zu hindern, sich Kenntnisse aus der Bibel anzueignen, denn deren deutliche Aussagen enthüllen seine Täuschungen. Ja? Ich bin froh und dankbar, dass wir als Adventgemeinde die Sabbatschule haben. Machen wir uns nichts vor. Nicht viele von uns studieren die Bibel zu Hause so gründlich und so ausführlich, wie sie es sollten. Aber dann haben wir wenigstens die Sabbatschule, wo wir zusammenkommen und drüber reden und uns austauschen und uns möglicherweise korrigieren können, wenn wir falsche Vorstellungen haben. Und ich sehe es mit großer Sorge, wenn ich so durch die Lande reise und ich sehe, wie ein Lobpreisteil eingeführt wird. Wir haben allen Grund, Gott zu loben und zu preisen. Versteht mich nicht falsch. Aber wenn dann das Gefühl einen größeren Raum einnimmt und die Sabbatschule immer mehr gekürzt wird, dann ist hier ein Trend eingeleitet, der nicht gut ist. Siebtens, Zusammenschluss von Protestantismus, Katholizismus und Spiritismus. Bisher haben wir nur von Protestantismus und Spiritismus gesprochen. Es kommt der Katholizismus hinzu. Ellen White schreibt, die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Das haben wir schon gelesen. Sie werden über die Kluft hinüberreichen zum Handschlag mit der römischen Macht. Und so wird es zu einer dreifachen Verbindung kommen. Vielleicht dazu nur ganz kurz. Wir sehen, wie das charismatische Element die große Klammer ist, die Protestantismus und Katholizismus zusammenbringt. Denn es gibt inzwischen, die letzte Zahl, die ich hörte, waren 92 Millionen katholische Charismatiker. Ja? Und das Charismatische arbeitet ohnehin daran, die Lehre, die Wahrheit der Bibel herunterzuspielen. Und auf diese Art und Weise wird es viel einfacher, eine politische Einheit herbeizuführen. Ja, das passt alles perfekt zusammen. Achtens, Sonntagsgesetze. Nun, wir haben noch keine Sonntagsgesetze. Ellen White schreibt im Großen Kampf, die Seelen, die das Missfallen des Himmels herausgefordert haben, werden all ihr Unglück denen zur Last legen, deren Gehorsam gegen Gottes Gebote den Übertretern ein beständiger Vorwurf ist. Man wird erklären, dass die Menschen durch die Missachtung der Sonntagsfeier Gott beleidigen, dass diese Sünde ein Elend herbeigeführt habe, das nicht aufhören werde, bis man die Heiligung des Sonntags streng einschärfe. Das ist die Vorhersage. Nun, wir können davon ausgehen, dass es weiterhin Not geben wird, Katastrophen und wirtschaftliche Not, und dass die Menschen dadurch weiterhin religiös werden. Hier haben wir eine Aussage, ja, das haben wir in Bewegung gebracht. Am 20. Juni 2011 stellte sich in Brüssel eine neu gegründete Europäische Sonntagsallianz der Öffentlichkeit vor. Die anfangs kleine Gruppe von Gewerkschaften, Kirchen, Familienverbänden und anderen sozialen und bürgerlichen Zusammenschlüssen ist inzwischen zu einem Verband von 65 Organisationen angewachsen. Das Ziel der Allianz, die Europäische Union und ihre Mitgliedsländer dazu zu bewegen, einen arbeitsfreien Sonntag gesetzlich zu verankern. Nun, hier in Europa wird nicht von einer religiösen Motivation gesprochen. Hier sind es eher die Gewerkschaften und die Sozialverbände, die eine Sonntagsfeier wollen. Das hat auch Ellen White so geschrieben. Das Thema Sabbat-Sonntag tritt gleichzeitig allmählich in das Blickfeld der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr vor kurzem folgende Nachricht gelesen habt. Unter der Überschrift, also es war in der Süddeutschen Zeitung, Sabbat auch am Sonntag, Israel überlegt, das arbeitsfreie Wochenende zu verlängern, schreibt die Süddeutsche Zeitung am 6. Juli 2011, der Sabbat ist heilig und ein Tag der himmlischen Ruhe. Der Sonntag aber kündigt sich in Israel schon in aller Herrgottsfrüh als lautstarker Beginn einer neuen Arbeitswoche an. Yom Rishon, der erste Tag, heißt der Sonntag auf Hebräisch. Und das Leben folgt dem biblischen Rhythmus, dass der Mensch an sechs Tagen arbeiten und alle seine Werke tun, am siebten Tag aber ruhen soll. Den Sabbat hat Gott seinem auserwählten Volk gewährt in Erinnerung an seine Schöpfungstat. Ist doch interessant. Wenn wir es nicht tun, werden die Redakteure der Süddeutschen Zeitung es tun. Nämlich auf der Titelseite zu verkündigen, dass der Sabbat auf die Schöpfung zurückgeht und der eigentliche Ruhetag ist. Ich denke mal, dass einige Leser der Süddeutschen Zeitung nach der Lektüre dieses Artikels ins Grübeln gekommen sind. Hoffentlich. Übrigens habt ihr von dem alten Sabbatdokument gehört. Ein adventistischer Anwalt aus Pittsburgh hat in der Notre Dame University, das ist also die wichtigste katholische Universität in den USA, sie liegt übrigens in Michigan, nicht weit von der Andrews-Universität entfernt, kurioserweise, der hat dort ein Buch über den Sabbat entdeckt, in dem, ja, das hört sich alles sehr adventistisch an, Mahlzeichen des Tieres, Mensch der Sünde, Zeichen der Treue am Ende, Siegel Gottes und. Also, aber es stammt nicht von einem Adventisten. Und es wurde veröffentlicht im Jahr 1657, 200 Jahre bevor es Adventisten gab. Ist das nicht interessant? Neuntens, Abfall in der Adventgemeinde. Ich möchte das nur kurz behandeln. Ich weiß, das ist ein sehr trauriges Kapitel. In Matthäus 24 habe ich einen Text gefunden, der vielleicht als Vorhersage genommen werden kann. Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet. Und im großen Kampf schreibt Ellen White, wenn der Sturm herannaht, werden viele, die sich zur dritten Engelsbotschaft bekannt haben, aber nicht durch den Gehorsam gegen die Wahrheit geheiligt worden sind, ihren Standpunkt aufgeben und sich zu den Reihen der Gegner schlagen, indem sie sich mit der Welt vereinigen und an ihrem Geist teilhaben. Kommen sie dahin, die Dinge in nahezu dem gleichen Licht zu betrachten wie die Welt. Talentvolle Männer von ansprechendem Benehmen, die sich einst der Wahrheit erfreuten, setzen ihre Kräfte ein, um Seelen zu täuschen und irre zu leiten und werden die bittersten Feinde ihrer ehemaligen Brüder. Erschreckend. Nun, ich möchte das nicht weiter ausführen. Und zehntens, weltweite Verkündigung der Adventbotschaft. Darüber werden wir heute Nachmittag um 16.30 Uhr ausführlicher sprechen. Deshalb möchte ich das nur hier anreißen als einen weiteren Punkt unter den Zeichen für die nahe bevorstehende Wiederkunft Christi. Wir leben in einer aufregenden Zeit. Ich glaube, dass wir allen Grund haben, aufgrund der Ereignisse, die uns vorhergesagt wurden in der Bibel, zu glauben, dass es jetzt wirklich nicht mehr lange dauert. Wann, wissen wir nicht, aber die Zeit ist nahe. Und ich glaube, wir haben allen Grund, unsere Häupter zu erheben und uns zu freuen, denn unsere Erlösung naht. Ja, wir sind heute im Reich der Gnade, wir sind Erlöste, wenn wir zu Christus gehören. Aber dann kommt das Reich der Herrlichkeit, dann kommen wir vom Glauben zum Sehen. Darauf freuen wir uns. Und diesem Tag sind wir mit dem heutigen Tag wieder einen Tag näher gekommen. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Gewissheit, dass Jesus bald wiederkommt. Herr, du hast es versprochen. Und du hast uns Zeichen gegeben, die uns sagen, dass es nicht mehr lange dauert. Lass uns klug sein und erkennen, was nötig ist, damit wir bereit sind. Sei mit einem jeden Einzelnen von uns, sodass wir uns Christus übergeben, ganz zu ihm gehören, ein Leben in Gemeinschaft mit ihm leben, sodass wir als deine Kinder auch die schwierige Phase dieser Endzeit überstehen werden. Wir danken dir für die vielen Beweise deiner Treue, dass du eingreifst in unser Leben. Und auf dieser Grundlage wissen wir, dass wir keine Angst haben müssen. Bleibe du bei uns an diesem Sabbat, diesem Nachmittag. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen.
Wir singen zum Abschluss das Lied 181 und dann werden wir zum Ausklang dann noch ein Männerstück hören.